Guten Morgen. Ich mag gerne ein wenig Strahlen in diesen November-Sonntag bringen und deswegen freue ich mich, dass wieder der Mann da ist, der sich immer so sehr über die schönen Herbstfarben freut. Ja. Bischof Christian Stäbler, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Erzählen Sie mir ein wenig von diesen schönen Herbstfarben. Ich sehe sie nämlich nicht. Es ist einfach zu wolkenverhangen und grau.
Sehen Sie nicht, lieber Herr Wittke? Schauen Sie die Bäume an. Orange, braun, grün, rot, auch gelb. Ja.
Und wenn ich da
in Ihrem Herzen, da kann ich auf jeden Fall die schönen Herbstfarben sehen.
Oh, also okay, also da haben Sie sich jetzt aber sehr gut, sehr charmant aus dem Laubhaufen gezogen.
Was halten Sie davon, wenn wir einfach anfangen?
Ja, sehr gut.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Apropos sich aus dem Laubhaufen ziehen, aus der Affäre ziehen. Was ist denn da bitte mit den 60 Milliarden Sondervermögen für Corona passiert, was dann einfach mal umfunktioniert werden sollte für Klimaschutz und Energiewende? Ich will da gar nicht zu politisch werden, Herr Bischof, sondern so ganz banal. Das prüft man doch wohl vorher, ob das wirklich möglich ist, bevor man 60 Milliarden schon mal verplant, oder?
Ja. Sondervermögen, Sonderschulden. Lieber Wittke, egal wie das mit dem Geld ist, es ändert nichts daran, wir schulden der Schöpfung etwas. Nämlich, dass wir sie gut behandeln, dass wir sie bewahren, diese schöne Schöpfung, die am Ende nicht in Geldscheinen blüht, sondern in allen anderen Dingen, Herbstfarben zum Beispiel. Oder dann irgendwann auch wieder Frühlingsrosa. Darauf kommt es an. Wo Sie das Geld herholen, ist mir fast egal.
Also ich gebe zu, Herr Bischof, ich könnte wirklich ein paar schöne Herbstfarben gebrauchen. Ich meine, im Nahen Osten wird es nicht friedlicher. Der Streik der Bahn letzte Woche, wo alle genervt gewesen sind. Und dann auch immer wieder die Menschen, die denken, sie würden etwas für die Umwelt tun und schon wieder das Brandenburger Tor beschmiert haben. Aber US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi haben sich die Hände gegeben und schon sehe ich wieder ein paar bunte Farben.
Und das ist wichtig, glaube ich, auch die Farben zu sehen, so schwer, so viel es in diesen Tagen, Wochen, Monaten ist. Schon eine besondere Zeit, würde ich sagen, was den Schrecken angeht. Da ist es wichtig, die Farben nicht zu übersehen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich klarzumachen, man kann das nicht gegeneinander aufrechnen.
Das stimmt.
Man kann nicht sagen, hier, das wiegt schwer und das ist dann aber auch irgendwie ganz schön, sondern beides zählt für sich. Und da will ich schon sagen, im Moment empfinde auch ich das so, es lastet eine Schwere auf uns mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem schrecklichen Krieg auch gegen Israel und jetzt in Gaza. Es gilt, Kraft zu finden, um das auch auszuhalten und zu gucken, wo können wir was tun, helfen, unterstützen, wo auch immer wir das können, für Friedlichkeit, für Miteinander, für Unterstützung, für Mitaushalten auch zu sorgen. Als erstes natürlich mit den Menschen, die im Moment ganz, ganz schlimm leiden. Und das kann ich nicht sozusagen in eine Waage bringen mit, gibt aber auch viel Schönes. Das wäre aus meiner Sicht ein falscher Trost. An dem Schönen, an den Farben, wir haben darüber gesprochen, an den Herbstfarben sich freuen, auch an dem, was so im Alltag an Gutem passiert, aber es nicht verrechnen.
Und dann sage ich vielleicht mal das, was Sie sonst gerne sagen. Wir sind ja noch am Anfang unseres Gottesdienstes im Gespräch. Werfen wir unsere Sorgen vor Gott. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
Die große Weihnachtssonne, Herr Bischof, an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, sie steht ja schon, ist aber noch nicht erleuchtet. Darauf wird richtigerweise geachtet und gewartet bis nach Ewigkeitssonntag. Und der ist nächste Woche, korrekt, oder? Welchen Sonntag haben wir heute? Welcher ist der nächste?
Korrekt. Nächsten Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Viele sagen auch Totensonntag. Mhm. Der Sonntag, an dem wir an die in diesem Jahr Verstorbenen erinnern, die Angehörigen, die Freunde, die Verwandten, womöglich die Eltern. Heute ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres und das ist immer zugleich Volkstrauertag. Es geht um die Erinnerung der gemeinsamen Toten, wenn ich das so formulieren darf. Also die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die Toten der Kriege, das ist ja im Moment sehr nah. Den Tag gibt es schon lange. In dunklen Zeiten hat man ihn auch als Heldengedenktag missbraucht. Mhm. Ich stehe immer mit großem Respekt und Dank vor der Friedens- und Versöhnungsarbeit, die jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu diesem Tag, zu diesem Volkstrauertag dazugehört, die gemeinsame Erinnerung an die Kriegsgräber. Frankreich, Deutschland, England, einst Erzfeinde, haben sich die Hände gereicht über den Kriegsgräbern. Das gehört auch zu diesem Tag. Und das gibt mir Hoffnung. Das, finde ich, sollte uns in all dem Schrecken Hoffnung geben. Frieden wird zwischen Feinden geschlossen. Darin steckt unsere Hoffnung und unsere Zukunft.
Oh, vielen Dank. Herr Bischof, Sie sind zu spät. Sie sind 2 Tage zu spät. Dann am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag gewesen. Okay, okay. Aber ich will gerne eine Ausnahme machen. Wir kommen nämlich zur Bibelstelle und Sie sind dran mit Vorlesen.
Und das passt, was Sie sagen. Der Text ist etwas länger. Er ist wirklich etwas zum Vorlesen heute. Es sind Worte aus dem Evangelium von Matthäus, also Neues Testament. Und es sind Worte, die Überschrift tragen vom großen Weltgericht. Jesus spricht sein Gleichnis, also eine Bildrede, und wir hören. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Das war tatsächlich ein großer Text, Herr Bischof, die Bibelstelle, finde ich. Also das große Weltgericht, so hatten Sie es überschrieben.
Ja,
ja. Wo fangen wir da an? Also was geht mir durch den Sinn? Muss ich Angst haben? Also das stelle ich mir diese Frage. So, muss ich Angst haben? Großes Weltgericht. So, gehöre ich zu den Schafen oder gehöre ich zu den Böcken? Gehöre ich zu den Guten oder zu den Bösen? Ich habe so dieses Gefühl, wir Menschen meistens, und ich zähle mich auch dazu, sehe mich erstmal auf der Seite der Guten und des Guten. Also, nee, passt schon. Wenn ich dann aber genauer hinhöre und denke so, okay, also immer den Geringsten etwas tun, also gut zu sein zu anderen Menschen, denke ich auch so, bin ich das wirklich ausreichend? Was ist das Maß dafür? Und dann denke ich auch so, eigentlich, naja, also vielleicht geht es doch nicht so gut aus für mich.
Also Sie sind schon bei den Konsequenzen und das ist ja auch richtig. Dieser Text sagt ja in seiner Tiefe, was wir tun, hat Konsequenzen. Da sind die einen und da sind die anderen, aber vor allem sind da die, denen Unrecht getan ist oder die bedürftig sind, die hungern, die dürsten, die im Gefängnis sind, die krank sind. Und was wir tun gegenüber ihnen, mit ihnen, für sie, das hat Konsequenzen und das liegt ja schon in der Situation selbst. Also jemandem, der leidet oder hungert, nichts geben, ist aus meiner Sicht in dem Moment schon das große Weltgericht. Also deswegen finde ich diese Überschrift letztlich so toll und das, was dann kommt, es ist ja nicht unter der Überschrift des großen Weltgerichts die große allgemeine politische Lage, die erzählt wird und die immer wieder wichtig ist und uns so erschreckt, sondern es ist das, was wir im Alltag, aber auch in der Aufteilung dieser Welt erleben.
Ja, tue ich da genug? Also Sie jetzt müssen Sie jetzt nicht in meinen Alltag gut, schauen.
Irgendwie Sie, so, aber ich überlege das ist natürlich gut, dass Sie als erstes bei dieser Geschichte ganz bei sich sind. Mhm. Ich bin erstmal ganz bei denen, um die es, glaube ich, in dieser Geschichte geht. Nämlich um die, ich sage es jetzt mal mit einem Wort, um die Armen, um die Bedürftigen und um die Einsicht, dass wir in ihnen Gott begegnen. Und wenn wir uns also fragen, wo wir Gott begegnen, dann ist das das Erste. Und die zweite Einsicht in dieser Geschichte ist, es gibt für die Hoffnung auf Gerechtigkeit, weil das, was wir tun, Konsequenzen hat. Und dann, weil Sie jetzt wieder, Sie gucken mich schon so an, dass Sie ganz bei sich sind, aber was ist denn jetzt mit Ihnen? Dann kann ich nur sagen, dieser Gott ist gnädig und barmherzig. Und an dieser Stelle haben wir den Text, dieses Gleichnis, diese Rede von ihm, damit wir wissen, was zu tun ist. Wir haben sie nicht dafür, um darüber eine halbe Stunde oder eine Stunde oder ein ganzes Leben zu spekulieren, ob es schon reicht und ob ich wohl da oder da hinterher bin, sondern um jetzt zu wissen, was dran ist. Und dass er dann barmherzig ist mit mir, mit Ihnen, mit all denen, ich sehe mich anders als Sie nicht sozusagen sofort auf dieser Seite, die Sie beschreiben, mit mir dann, wenn das versucht worden ist, dann barmherzig zu sein, auch da, wo es mir nicht gelungen ist. Darauf vertraue ich.
Okay. Bei mir löst es eben was anderes aus. Also ich höre da erstmal nicht die Barmherzigkeit raus, sondern schon eben das Scheiden. Es wird entschieden und es wird über mich gerichtet. Und ich frage mich dann auch so, also motiviert mich das jetzt, gut zu handeln? Mhm. Oder schreckt es mich vielleicht auch ab? Also so in der Psychologie gibt es ja auch dieses Misserfolgsmotiviert zu sein. Also so aus Furcht motiviert zu sein, einen Misserfolg abzuwenden. Also nicht zu den Bösen, zu den Schlechten zu gehören. Oder will ich eher erfolgsmotiviert sein und sage, ich mache das, also ich kümmere mich um die Geringsten, um die Armen, um die Schwachen, weil es, weil ich denke, es ist was Gutes und nicht aus der Sorge, dass ich die ewige Verdammnis erfahren muss.
Verstehe ich gut. Sie fragen, was motiviert wirklich an der Stelle? Ist das nicht eine Pädagogik, die sozusagen mit Angst und Schrecken arbeitet an der Stelle, hilft das tatsächlich? Verstehe ich alles gut? Ich höre einen anderen Akzent. Ich höre den Akzent erstens in den Armen begegnet euch Gott. Zweitens, und das hat auch was mit diesem Scheiden und Entscheiden zu tun. Zweitens, es wird jetzt erstmal gar kein Zweifel daran gelassen, was zu tun ist und wo wir Gott begegnen und was unsere Aufgabe ist und welche Hoffnung es für die Armen gibt. Und dann sind wir sicherlich irgendwann auch nochmal bei drittens, nämlich bei dem, wo Sie jetzt immer schon sind, bei der Frage der Abrechnung. Damit die Rede hier vorher aber erstmal sehr klar ist, ist sie so klar? Ist ja kein Text, der schwer zu verstehen ist, würde ich sagen.
Stimmt.
Gut, wenn wir darin Gottes Rede hören. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann allerdings vertraue ich auf den barmherzigen Gott, weil ich glaube, es ist nicht der Sinn dieses Textes, nur Angst zu machen, sondern es ist der Sinn, uns jetzt zu sagen, was dran ist.
Eine der absolut schönen Dinge im Herbst, im November, das ist das Genießen von schöner, warmer, heißer Suppe. Das macht im Sommer nicht so wirklich viel Spaß, aber in diesem Herbst macht das besonders viel Freude, denn es gibt die Aktion Suppe mit Sinn von der Berliner Tafel. Restaurants, die dabei mitmachen, bieten eine Suppe oder manchmal auch sogar ein Hauptgericht 1 Euro teurer an, mit dem Hinweis, dass das zusätzliche Geld der Berliner Tafel zugute kommt. Und das ist doch klar, den Menschen, die jetzt und in den nächsten kalten Wochen und Monaten auf der Straße leben müssen, denen geht es richtig mies jetzt. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir für Wärme, für Liebe, für Licht. Wir bitten dich für alle, die Angst vor dem Winter haben, weil sie danach suchen. Wärme, Liebe, Licht. Wir bitten dich, Gott, sei ihnen nah und sei uns nah in unserer Suche und in den Versuchen, das zu teilen. Wärme, Licht und Worte. Deine Worte, Gott, lass sie uns teilen. deine Worte und schenk uns Kraft zum Geben.
Amen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, Herr Bischof, ob ich darüber intensiver nachdenken soll überhaupt oder ob ich es einfach geschehen lassen sollte. Wir ziehen mit Radio Paradiso in der kommenden Woche tatsächlich jetzt um. Das ist heute also der letzte Gottesdienst im Gespräch aus diesem Sendestudio. Das ist schon eine Veränderung für Radio Paradiso nach mehr als 25 Jahren. Ich glaube, ich werde jetzt einmal mehr genau hinhören.
Also Segen für Aufbruch und Bleiben, für Gehen und Ruhen, für Tun und Lassen. Segen und Gottes Frieden wünschen wir allen im Namen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich weiß ja, Herr Bischof, Sie sind sehr Fußball interessiert. Über die Niederlage der Nationalmannschaft legen wir jetzt einfach mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber Sie haben auch mal erzählt, dass Ihr Herz sehr für Eisern Union schlägt. Was halten Sie denn von der Entscheidung, dass Union jetzt ohne Trainer Urs Fischer auskommen muss?
Ja, das ist schon bitter, keine Frage. Union und ich denke, die ganze Stadt und irgendwie auch Fußball-Deutschland verdankt diesem ruhigen Schweizer aus den letzten Jahren so viel.
Ja.
Ich finde vor allem, die haben das jetzt toll hingekriegt. Trennung vom Trainer, das ist oft ein sehr schmutziges Geschäft. Und das haben die, finde ich, richtig Union-like gemacht. So, dass man sich gut und freundlich und friedlich voneinander trennen kann. Echt stark.
Sehr menschlich, ne?
Ja, sehr.
Und das in diesem Business, was ja nicht immer von Menschlichkeit geprägt ist. Kommen Sie gut in und durch die Woche.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete, eine Woche mit vielen Farben.